Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal beschäftigen wir uns mit Psalm 23 und 24. Psalm 23 ist der wohl bekannteste Psalm der Bibel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er wurde im Laufe der Jahrhunderte von vielen Komponisten vertont und bei unzähligen Anlässen gelesen. Zu allen Zeiten der Christenheit wurde er auswendig gelernt und Menschen wurden durch ihn gestärkt und getröstet. Unter den 150 Psalmen des Alten Testaments dürfte Psalm 23 der wohl bekannteste sein. Weniger bekannt ist allerdings, dass Psalm 23 zu einer Trilogie von Psalmen gehört und in engem Zusammenhang mit Psalm 22 und 24 steht. Diese drei Psalmen vermitteln folgendes Bild von Gott. In Psalm 22 wird Gott als der gute Hirte dargestellt. Jesus selbst hat ja auch von sich gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. In Psalm 23 ist er der große Hirte, auch wenn in vielen Bibelausgaben die Überschrift der gute Hirte hinzugefügt wurde. Passender ist jedoch meines Erachtens der große Hirte. Diesen Titel trägt Jesus auch im abschließenden Segen des Hebräerbriefes. Dort heißt es, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soweit dieses Zitat aus Hebräer 13, Verse 20 und 21. Auch in Psalm 23 offenbart sich Jesus als der große Hirte. Und wenn dieser große Hirte kommen wird, dann wird er Lohn bringen, wie Petrus in seinem ersten Brief beschreibt. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Um es prägnant zu sagen, in Psalm 22 sehen wir gewissermaßen das Kreuz. In Psalm 23 den Krummstab des Hirten und in Psalm 24 die Krone des Königs. Oder anders ausgedrückt, in Psalm 22 ist Christus der Erlöser, in Psalm 23 der Erhalter und in Psalm 24 ist er der Erhabene. Oder in Psalm 22 ist er die Grundlegung, in Psalm 23 die Gestaltwerdung und in Psalm 24 die Erwartung. Oder anders ausgedrückt, in Psalm 22 ist er der, der stirbt, in Psalm 23 der, der lebt und in Psalm 24 der, der kommt. Oder Psalm 22 spricht von der Vergangenheit, Psalm 23 von der Gegenwart und Psalm 24 spricht von der Zukunft. Ebenso könnte man sagen, in Psalm 22 gibt er sein Leben für die Schafe, in Psalm 23 zeigt er seine Liebe zu den Schafen und in Psalm 24 gibt er den Schafen das Licht, wenn er wiederkommt. Diese drei Psalmen malen in ihrem Dreiklang ein wunderbares Bild von Christus. Konzentrieren wir uns nun auf Psalm 23, dem wahrscheinlich bekanntesten Text der Bibel überhaupt. Kein anderes Schriftstück zu irgendeiner Zeit oder aus irgendeinem anderen Werk ist je so bekannt geworden. Sowohl den orthodoxen als auch den reformierten Juden ist dieser Psalm bekannt. Christen aller Denominationen sind vertraut mit diesem Psalm. Ja, man könnte sagen, die Welt wurde von seiner Schönheit ergriffen. Obwohl dieser Psalm nur aus 6 kurzen und einfachen Versen besteht, wurde viel über ihn geschrieben. In diesen wenigen Worten liegt so viel Inhalt. Psalm 23 hat nur wenige Worte und er sagt doch so viel. Ein Geschäftsmann hat in seinem Büro, für jeden Besucher sichtbar, folgende Notiz an der Wand hängen. Wenn du etwas Wichtiges zu sagen hast, dann sage es in 5 Minuten. Um Psalm 23 zu lesen, braucht man nur etwa 45 Sekunden. Er ist kurz. Seine Sprache ist nicht philosophisch, sie ist nicht theologisch, es ist kein juristisches oder wissenschaftliches Dokument. Es ist erhaben einfach und einfach erhaben. Bevor wir uns nun den Text anschauen, noch einige Vorbemerkungen. Die Ausleger sind sich einig, dass dieser Psalm von David stammt. Allerdings wurde immer wieder die Frage diskutiert, hat David ihn zu der Zeit geschrieben, als er ein Hirtenjunge war, oder als hochbetagter König? Es ist wichtig, hierauf eine Antwort zu finden. Dr. Frank Morgan sagt, Psalm 23 sei das Lied eines alten Hirten. Diese Bezeichnung gefällt mir und ich stimme ihm zu. David, der König, hat niemals David, den Hirtenjungen, vergessen. In Psalm 23 finden wir nicht die Träumereien eines unerfahrenen Jungen, der noch grün hinter den Ohren ist. Nein, wir finden hier die wohlüberlegten Gedanken eines erfahrenen und reifen Mannes. Als David am Ende seines Lebens war, hat er auf eine schillernde Karriere zurückgeblickt. Meiner Einschätzung nach hat er in dieser Zeit diesen Psalm geschrieben. Es scheint so, als würde sich der alternde König David auf seinem Thron an den Hirtenjungen David zurückerinnern. Das Leben hat diesen Mann aufs Härteste geprüft. Er wurde gefangen genommen, geschlagen, misshandelt und gejagt. Er war ein hartgesottener Soldat, der den Sieg, aber auch Entbehrung und Not erlebt hat. Er kannte Licht und Schatten. Er ist geprüft und geläutert worden. Deshalb sehe ich in Psalm 23 nicht die theoretischen Überlegungen eines unreifen Hirtenjungen, sondern die Frucht und das Urteil eines reifen Mannes, das Fazit der Erfahrungen eines langen Lebens. Dieser Psalm beginnt mit dem Satz, der Herr ist mein Hirte. Aus welcher Autorität heraus kann man sagen, mein Hirte? Kann jeder Mensch dies einfach so sagen? Ich denke nicht. Erinnern wir uns, dass die Psalmen 22, 23 und 24 zusammengehören und eine Geschichte erzählen. Zuerst müssen wir Jesus Christus als den guten Hirten kennenlernen, der sein Leben für die Schafe gegeben hat, bevor wir ihn als den großen Hirten kennenlernen. Zuerst müssen wir den Hirten von Psalm 22 kennenlernen, bevor wir von dem Hirten aus Psalm 23 sagen können, der Herr ist mein Hirte. Wenn wir uns die beiden ersten Verse aus Psalm 23 anschauen, dann fällt gleich auf, dass es sehr persönliche Worte sind. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Es geht hier um ein sehr persönliches Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Die Hauptbetonung liegt dabei darauf, dass nichts zwischen einem Menschen und Gott steht. Der Herr ist mein Hirte. Vers 1 ist eine Feststellung und eine Schlussfolgerung. Es ist eine Sache zu sagen, der Herr ist ein Hirte. Dies sagen viele Menschen und es hört sich gut an. Aber es ist eine ganz andere Sache, es persönlich zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, weil er durch seinen Tod und seine Auferstehung die Erlösung bewirkt hat, können sie ihm vertrauen und ihn ihren Hirten nennen. Auch der Satz, der Herr wird mein Hirte sein, wäre verhältnismäßig leicht auszusprechen. Doch auch das hat David nicht gesagt. Er sagt voller Überzeugung, der Herr ist mein Hirte. Im nächsten Satz stellt David fest, mir wird nichts mangeln. Er sagt nicht, mir hat nichts gemangelt, sondern mir wird nichts mangeln. Was genau brauche ich denn als Schaf? Nun, als Schaf brauche ich zunächst einmal Sicherheit, denn ich bin ein dummes kleines Tier. Deshalb sorgt mein Hirte dafür, dass es mir nicht an Schutz mangelt. Er beschützt mich. Wenn ein kleines Schaf sagen kann, mir wird nichts mangeln und ich werde niemals zugrunde gehen, dann geht das nur, weil es einen wunderbaren Schafhirten hat. Mir wird nichts mangeln, das schaut in die Zukunft und gibt denen Sicherheit, die Gott als Hirten folgen. Die Sicherheit der Gläubigen gründet sich einzig und allein auf den Hirten. Als ich einmal in einer Predigt auch über Schafe geredet habe, hat ein Freund von mir das gehört. Danach hat er zu mir gesagt, wenn du über Schafe redest, dann hat man den Eindruck, das seien nette, goldige kleine Tiere. In deiner Darstellung erscheinen sie so hilflos. Ich würde dich gern einmal zu mir nach Hause einladen und dir ein paar echte Schafe zeigen. Und so bin ich zu ihm gefahren, und nach dem Essen sind wir dann nach draußen gegangen, um die Schafe zu beobachten. Und während wir dort standen, hat er mir erklärt, diese Schafe sind dickköpfig, eigensinnig und stur, außerdem sind sie dreckig und schmutzig. Tja, erwiderte ich ihm, das ist eben ein Bild für die menschliche Natur. An den eigensinnigen und schmutzigen Schafen wird deutlich, wie wir Menschen wirklich sind. Schafe brauchen nicht nur Sicherheit, sie brauchen auch eine ausreichende Menge an Futter, und zwar an gutem Futter. Er weidet mich auf einer grünen Aue, ist ein Bild dafür, dass genug da ist. Wer Schafe kennt, weiß, dass sie sich niemals hinlegen, wenn sie hungrig sind. Wenn Schafe sich auf einer grünen Wiese hinlegen, dann bedeutet dies, dass ihre Bäuche voll sind. Dieses Bild können wir auf unsere Beziehung zu Christus übertragen. Christus ist der, der uns geistlich satt macht. Er ist der, der genug für uns ist. Dies passt zu dem, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, in Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Weiter heißt es in unserem Psalm, und er führet mich zum frischen Wasser. Schafe haben vor turbulentem Wasser Angst, aber sie mögen auch kein abgestandenes, träges Wasser. All dies gilt auch für Menschen. Wir brauchen Ruhephasen in unserem Alltag, körperliche und mentale Ruhephasen, aber vor allen Dingen Ruhephasen für unsere Seele. So wie David sich dies in Psalm 55, Vers 7 wünscht. O, hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe fände. David möchte am liebsten allem entfliehen. Er musste lernen, sein Vertrauen in Gott zu setzen, in ihm zu ruhen und geduldig auf ihn zu warten. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und in Psalm 23, in den Versen 3 bis 4 heißt es nun, er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Er erquicket meine Seele. David weiß, was dies bedeutet. David hatte gesündigt. Er war das kleine verlorene Schaf, welches von der Herde weggelaufen war. Und sein Hirte hat ihn zurückgebracht und wiederhergestellt. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führt, aber wir müssen folgen. Jesus hat zu den Religiösen der damaligen Zeit gesagt, die ja oft seine Feinde waren, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. So ist es. Schafe folgen ihrem Hirten. Durch die Stimme kann man auch herausbekommen, wem ein Schaf gehört. Es hört auf die Stimme des Hirten. Zur Zeit Jesu hat kein Hirte seine Schafe irgendwo hingefahren. Nein, er hat sie geleitet. Dies ist heute nicht mehr so häufig der Fall. Als ich in Israel war, habe ich nur ganz vereinzelt mal einen Hirten gesehen, der vor seinen Schafen hergegangen ist. Aber zur Zeit Jesu zog der Hirte jeden Tag mit seinen Schafen umher, Tag für Tag. Die Schafe wiederum kannten ihren Hirten und folgten ihm. Unser Hirte führt uns auf rechter Straße, und es ist unsere Aufgabe, ihm zu folgen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal oder im Todestal, fürchte ich kein Unglück. Diese Worte beschreiben zum einen Mut und zum anderen Trost. Der Tod ist die höchste Herausforderung im Leben. Und hier spreche ich nicht nur vom Sterbebett. Nein, die gesamte Menschheit lebt im Schatten des Todes. Man kann sagen, wenn ein Mensch geboren wird, beginnt bereits sein Leben unten in einer Felsschlucht. Und diese Felsschlucht ist das finstere Todestal. und jeder von uns ist kontinuierlich in diesem Tal. In Los Angeles sagt man, dass man besser schnell geht, wenn man die Straße überqueren muss. Denn es gibt dort nur die Schnellen oder die Toten, also die Überfahrenen. Wenn du nicht schnell bist, bist du tot. Jeder von uns wandert im finsteren Todestal. In dem Moment, in dem uns das Leben geschenkt wird, wird auch schon begonnen, es uns wieder zu nehmen. Jeder von uns ist im Todestal. Der Todesschatten liegt auf jedem von uns. Aber während ich durch dieses Tal wandere, fürchte ich kein Unglück. Dies ist der ermutigende Trost, den Gott uns gibt. Weiter heißt es in Psalm 23, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Wir können davon ausgehen, dass der gute Hirte alle Zeit bei uns ist, selbst zur Zeit des Todes. Und ich wünsche mir von Herzen, dass er bei mir ist, wenn ich sterben muss. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Stecken diente zur Verteidigung und der Stab war da, um die Richtung anzugeben. Der Hirte gibt uns sanfte Ermahnungen und ernsthafte Zurechtweisung. Er hat einen Stecken zu unserer Verteidigung, aber auch einen Stab, um uns die Richtung zu zeigen. Er hat einen Stab für die kleinen und die alten Schafe, die herumstreunen. Dies tröstet mich. Nun, wo ich dabei bin, alt zu werden, schaue ich auf mein Leben zurück und stelle fest, dass der Stab wirklich ein Trost ist. Mein Hirte hat ihn mehrere Male in meinem Leben gebraucht, und ich danke ihm dafür, denn dadurch habe ich zurück zur Herde gefunden. Kommen wir nun zu den letzten beiden Versen von Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In diesen zwei Versen spiegelt sich das Glück und die Hoffnung auf Freundlichkeit des Hirten wider. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das bedeutet Freude, Fruchtbarkeit und Fülle. Was bedeutet der Tisch heute? Ich denke, dass es hier um den Tisch des Herrn geht, wenn wir das Abendmahl feiern. Ursprünglich waren damit die materiellen Segnungen Gottes gemeint, die Gott Israel versprochen hat. Uns heute verspricht er geistliche Segnungen. Du salbest mein Haupt mit Öl. Dieses Öl spricht vom Heiligen Geist. Wir brauchen diese Salbung heute. Wir können das Leben nicht ohne diese Salbung meistern. Und schenkest mir voll ein. Hier wird symbolisch von der Freude gesprochen, von der unser Leben durchzogen sein soll. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Der Herr möchte, dass unsere Freude vollkommen ist. Bei diesem Satz erinnere ich mich an das Gebet eines kleinen Mädchens. Herr, fülle meinen Becher bis zum Rand. Ich kann zwar nicht so viel halten, aber ich kann eine ganze Menge verschütten. Diese Welt braucht Christen, deren Becher bis zum Rand gefüllt ist. Und nun noch einige Gedanken zum letzten Vers dieses Psalms. Der Hirte führt uns den ganzen Weg über die grünen Auen und die stillen Wasser zum Haus des Vaters. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In Johannes 14, in den Versen 2 und 3 sagt Jesus, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wissen Sie, wir sind keine reinrassigen Schafe mit Stammbaum. Schafe sind nicht so viel wert, aber wir haben einen wunderbaren Hirten. Können Sie in diesem Moment sagen, der Herr ist mein Hirte? Wenn Sie das sagen können, dann gelten die wunderbaren Verheißungen in diesem Psalm auch Ihnen. Er ist der Hirte, der sein Leben für die Schafe gegeben hat, und wenn er Ihr Erlöser ist, dann gilt der Psalm 23 auch für Sie. Kommen wir nun zu Psalm 24, dem letzten in der Trilogie, in welcher Christus als Hirte dargestellt wird. Ich möchte ihn, bevor ich auf die Verse einzeln eingehe, einmal ganz vorlesen. ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs, Sela. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Sela. Soweit der gesamte Psalm 24. In diesem Psalm geht es sozusagen um die Krone. Es geht um das Kommen des großen Hirten. Die Überlieferung sagt, dass dieser Psalm von David komponiert wurde und er ihn gesungen hat, als die Bundeslade von Kirjat Jearim zum Berg Zion gebracht wurde. Diese Geschichte kann man im ersten Buch der Chronik am Anfang von Kapitel 13 nachlesen. Dieser Psalm ist ein Wechselgesang. Es ist gut möglich, dass er im Wechsel zwischen dem Volk, das hinter der Bundeslade herging, und Solosängern gesungen wurde. Josephus, der römisch-jüdische Historiker aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, behauptet, dass zur Zeit Davids 7 Chöre von Sängern und Musikern vor der Bundeslade hermarschierten, als die Bundeslade zum Berg Zion gebracht wurde. David hatte dort ein Zelt für die Bundeslade errichten lassen, denn den Tempel gab es damals ja noch nicht. Wie können wir die Besonderheit dieses Psalms erfassen? Ich denke, dass es uns helfen wird, die Dynamik dieses Psalms zu begreifen, wenn wir uns das mögliche Arrangement dieses Psalms ansehen, wie es die Theologen Delitzsch und Gäbelein vorschlagen. Demnach unterteilt sich der Psalm in 2 Teile, wie durch das kleine Wort Sela nach Vers 6 und nach Vers 10 zu erkennen ist. Im ersten Teil, in den Versen 1 bis 6, geht es um die Begleiter des Königs, die in das Königreich hineinkommen. Und im zweiten Teil, den Versen 7 bis 10, geht es um das Kommen des Königs, der das Königreich errichtet. Schauen wir uns die beiden ersten Verse an, die als Refrain zu sehen sind. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Die Erde ist des Herrn. Hier spricht David von Gott als dem Schöpfer. Die Erde gehört dem Herrn. Die Erde gehört nicht den Politikern. Sie gehört auch nicht den Staatschefs oder den Diktatoren dieser Welt. Es gibt heutzutage so viele Menschen, die über diese Erde bestimmen wollen, aber sie gehört Gott. Weiter heißt es in Vers 2, denn er hat ihn, den Erdkreis, über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Am dritten Schöpfungstag hat Gott gesagt, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besonderen Orten, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so, und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Von meinem Verständnis her kann man diese Beschreibung auch als Bild für die Auferstehung sehen. So wie das Land aus dem Wasser emporgekommen ist, so ist Jesus auferstanden. Als nächstes heißt es in Vers 3, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer kann an dieser heiligen Stätte stehen? Die Antwort auf diese Frage liefert der nächste Vers, der vermutlich als Solo gesungen wurde. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Ich möchte diese Antwort erweitern für die heutige Zeit. Wer kann heute zu Gott kommen? Wer hat heute unschuldige Hände und ein reines Herz? Es sind die Menschen, die in Christus sind. Es ist jeder, der das große Geschenk, das Jesus uns durch seinen Tod am Kreuz macht, angenommen hat. Jeder, der dadurch rein und ohne Schuld dasteht, kann sich zu diesen Menschen zählen, die in das Reich Gottes hineinkommen. Nach der Antwort singen wieder der Chor und eine Solostimme. Ich lese die Verse 5 und 6. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs, Sela. Dies ist eine unglaubliche Verheißung, auf die wir uns wirklich freuen dürfen. Und nun kommt der zweite Teil des Psalms. Stellen Sie sich einmal die Prozession vor, wie sie singend die Stadttore Jerusalems erreicht. Vers 7. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Stellen wir uns vor, wie eine Stimme vom Tor her fragt, wer ist der König der Ehre? Und die ganze Gemeinde des Volkes Israel antwortet, es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und dann hört man wiederum eine Stimme laut vom Tor her rufen, wer ist der König der Ehre? Und wiederum antwortet die ganze Gemeinde des Volkes Israel, vielleicht sogar mit voller Begleitung des gesamten Orchesters, es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre, Sela. So endet dieser majestätische Psalmengesang. Ich denke, dass dieser letzte Teil des Psalms zweierlei deutlich macht. Einerseits ist dies ein Bild für die Himmelfahrt Christi, aber es ist auch ein Bild für sein zweites Kommen auf diese Erde. Dieser Psalm ruft uns Menschen heute zu, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Die Verse 7 und 9 waren das. Und wer ist dieser König der Ehre? Die Welt heute weiß es nicht mehr, aber der Psalm gibt uns eine Antwort. Vers 8. Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Und dann wird der Befehl gegeben, die Tore zu öffnen, damit der König der Ehre einziehen kann. Auf diese Situation warten wir als Christen. Wir warten darauf, dass Jesus Christus mit Macht und Herrlichkeit auf diese Erde zurückkommt. Noch ist er nicht da. Die Welt hat ihn abgelehnt. Aber er wird kommen. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Es ist der Herr Jesus Christus. Er ist der König der Könige und Herr aller Herren. Und er ist der König der Ehre. Der Psalmist schreibt Sela am Ende. Dies bedeutet an dieser Stelle so viel wie so sei es, ähnlich wie das Amen, das wir am Ende eines Gebetes sprechen. David war sich sicher, dass es so ist. Und wie ist das bei Ihnen? Das war's mal wieder. Das war eine weitere Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen, dass Sie Jesus Christus in Ihrem Leben als den großen und den guten Hirten erfahren.